Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Ich habe heute einen ganz speziellen Gast, Professor Stefan Kotz. Er ist Vorsitzender der Friedrich-August-Hayek-Gesellschaft. Er hat Millet nach Deutschland geholt, kommt vom Kieler Institut für Weltwirtschaft und ist in Wien, um einen Vortrag über Interventionismus zu halten. Und wir sprechen jetzt mehr als eine Stunde lang über genau dieses Thema. Was können wir denn von Millet lernen? Wo ist der erfolgreich? Wo ist der gescheitert? Wie wird sich möglicherweise diese liberale Idee um die Welt verbreiten? Aber welche Herausforderungen gibt es dafür noch? Vor allem natürlich in Europa, was die Bürokratie betrifft, was die EZB betrifft, den Euro. Über all das sprechen wir und natürlich auch über seine Perspektive auf Bitcoin. Was er meint, was Hayek dazu sagen würde und was es noch braucht, damit dieses Projekt auch wirklich einen nachhaltigen Erfolg hat, auch um die liberale Idee zu stärken oder beziehungsweise das Geldsystem an der einen oder anderen Stelle zu reparieren. Wenn ihr dabei sein wollt, ihr kennt die Idee und ihr kennt den Drill. Coinfinity mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, spart ihr euch 21% in den ersten 6 Monaten bei den Gebühren. Und jetzt geht's auch schon los mit dieser wirklich spannenden Folge. Ich darf heute einen der bekanntesten Ökonomen Deutschlands bei Was Bitcoin bringt im Studio begrüßen, Professor Stefan Kotz. Willkommen in Wien.
Ja, hallo, danke.
Du bist Direktor des Forschungszentrums Konjunktur und Wachstum am Kieler Institut für Weltwirtschaft, wo auch der Gabriel Felbermeier lange Zeit tätig war. Mhm. Ihr kennt euch wahrscheinlich.
Ja, nicht allzu lange, aber wir hätten ihn gerne noch behalten. Aber wir sind wettbewerbsorientiert, deshalb haben wir ihn nach Wien ziehen lassen.
In Wien ist ja bekannt für Wettbewerb. Du bist auch Österreicher von der ökonomischen
Struktur. Kann man schon sagen, ja.
Kann man so sagen?
Das ist also wenn man sich schon einsortieren soll in verschiedene Denkrichtungen und Schulen, dann sind es eher die Austrian Economics, ja.
Da fühle ich mich natürlich auch am wohlsten, nicht nur, weil ich den Pass auch habe. Professor für Volkswirtschaftslehre an der BSP Business and Law School Berlin-Hamburg und Vorsitzender, und das ist ganz wichtig, der Friedrich August von Hayek Gesellschaft, auch so ein Österreicher. Mhm. Und ich kann mich erinnern, du hast den Millet nach Deutschland gebracht, nach Hamburg, glaube ich.
Ja, nicht ich alleine, sondern die gesamte Hayek-Gesellschaft hat ihm die Hayek-Medaille im vergangenen Jahr überreicht und die haben wir ihm dann in Hamburg eben gegeben. Dort hat er auch eine sehr beachtliche Rede gehalten und das war, glaube ich, ein ganz wichtiges Zeichen auch nicht nur an die Argentinier, sondern auch hier an die übrige westliche Welt.
Wie ist das Zeichen denn in Deutschland angekommen?
Es war sehr kontrovers, weil natürlich Millet allein schon von seinem Auftreten sehr unkonventionell ist. Daran haben sich viele abgearbeitet, obwohl das ja nur Oberflächlichkeiten sind, die man, glaube ich, auch gut erklären kann. Wenn man aus dem politischen Off kommt, dann braucht man eben Symbole, die virale Qualität haben. Dann kann man nicht mit herkömmlicher Kommunikation arbeiten. Aber natürlich auch inhaltlich, weil er ja die Idee eines Minimalstaats vertritt. Und das ist natürlich für den hiesigen Mainstream, sagen wir mal diplomatisch, sehr gewöhnungsbedürftig. Es gab viel Häme, es gab viel Unverständnis. Und ich denke, wir haben dazu beigetragen, aufzuklären darüber, worum es ging, auch wo Argentinien damals stand, dass man nur mit ein paar homöopathischen Reformen dort nicht weiterkommt, sondern dass das Land seit Jahrzehnten im Klientelismus feststeckt und da tatsächlich einen Befreiungsschlag brauchte. Und ich sag mal so nach dem ersten Jahr, ich bin sogar selber etwas überrascht, wie zügig dort die Fortschritte zu erkennen sind. Allen war klar, es geht erstmal durch ein Tal der Tränen. Das scheint aber mittlerweile schon deutlich durchschritten zu sein. Umso mehr freue ich mich, dass das eben ein Zeichen ist, was weit über die Grenzen Argentiniens hinaus vielen im Westen etwas zu sagen hat.
Wäre es jetzt anders, glaubst du, wenn wir ihn jetzt holen würden, würden dann die Leute sagen, ja, wie hast du denn das geschafft? Jetzt zeig uns das doch. Ja, also sollen wir die Steuern senken, die Inflation bekämpfen?
Nee, so weit sind wir noch lange nicht. Es ist ja schon auffällig, wie wenig über Argentinien berichtet wird. Ich meine, es ist eines der interessantesten Länder im westlichen Lager und es findet fast gar keine Berichterstattung statt, auch in den Qualitätsmedien nur sehr, sehr wenig. Es hat sich aber schon der Stil geändert. Also in den ersten Interviews, auch die ich dazu gegeben habe, merkte man den Journalisten an, die haben das mit ganz spitzen Fingern nur anfassen wollen. Eigentlich war ihnen das Thema schon irgendwie nicht ganz geheuer und sie wollten dem Zuschauer immer durchblicken lassen. Also sie selber stehen eigentlich auf einer ganz anderen Seite. Das hat sich mittlerweile schon geändert. Es gibt einen gewissen Respekt auch für die Leistung, die er erbracht hat. Das ist ja nicht nur, dass er flotte Sprüche klopft, sondern er arbeitet ja mit seinem Team wirklich eine ganz harte Agenda ab, die richtig Mühe macht. Also dieses ganze Regulierungsgewühl wieder auseinanderzusortieren, das ist ja richtig harte Arbeit, was sich da über die Jahrzehnte aufgestaut hat. Und eben auch die Ergebnisse sind beeindruckend. Und ich nehme das mal also als erste vorsichtige Bestätigung, dass bei den, ja, dass bei weiten Teilen so der Berichterstattung gewisses Umdenken stattfindet.
Aber der ist ja auch im Fernsehen, sitzt da und dann redet er von Mises und Hayek und der hat das alles gelesen und versucht das auch so professoral auch den Leuten beizubringen, aber mit einer Prise Aggression, mit einer Prise Populismus. Solche Leute gibt's doch bei uns gar nicht.
Die gibt's hier derzeit nicht, aber das hätte man sich vielleicht vor 2 oder 3 Jahren in Argentinien auch nicht vorstellen können. Da sind wir ja alle überrascht worden. Jetzt ist jeder anders, aber gehen wir mal an die frühen 70er Jahre zurück. Da hätte auf das Vereinigte Königreich auch keiner mehr einen Schilling gewettet. Und plötzlich kommt da eine Margaret Thatcher um die Ecke. Und ich würde schon sagen, es gibt so einen gewissen Wind of Change in der westlichen Welt, das auch eine Gegenbewegung ist an überzogene Entwicklungen, die wir vorhergesehen haben. Da kommt jetzt zum Teil auch auf einen groben Klotz, ein grober Keil. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wenn das Pendel jetzt zurückschwingt, es nicht zu sehr in die andere Seite zurückschwingt, aber bestimmte Korrekturen sind einfach notwendig, weil sich eben, und da ist Argentinien natürlich jetzt ein besonderer Fall, wo es einfach sehr, sehr krass ist, wo sich Partikularinteressen den Staat massiv zur Beute gemacht haben. Und es ist gut, dass wir jetzt da ein Beispiel haben, wo es eben auch wieder in die umgekehrte Richtung gehen kann.
Was heißt denn Partikularinteressen? Ich glaube, das sollte man mal erklären, was das eigentlich genau bedeutet.
Ja, Partikularinteressen heißt, dass bestimmte Gruppen, die sich gut organisieren können, Gewerkschaften beispielsweise oder auch Unternehmensverbände, die dann ihren Geschäftsbereich durch staatliche Privilegien von der Konkurrenz abschirmen lassen, die ganze Volkswirtschaft einmauern, indem sie Außenhandelsschranken hochziehen, um schön im Inland unbehelligt weiter ihre dominanten Marktpositionen zu behalten. Regulierungsarbitrage, wo man wirklich bestimmte Regeln durchsetzt, damit sie einem selber zugutekommen und die Konkurrenz auf Distanz halten. Es gab eine ganze, ja, man muss sagen, Sozialindustrie, die sich zwischen die Empfänger des Sozialstaats und den Sozialstaat geklemmt haben, die es irgendwie durchgesetzt haben, dass die staatlichen Mittel über ihre Kassen an die Empfänger geschleust werden müssen. Und dann kam natürlich bei denen weniger an, als vorher in das System reinging. All solche, ja, zum Teil skurrilen Entwicklungen, die werden jetzt zurückgeschraubt und das ist gut so.
Aber das muss ein Punkt auch sein, wo dann wirklich auch die Bevölkerung versteht, dass da also quasi sich eine parasitäre Klasse dazwischen geschaltet hat. Weil wenn ich mir überlege, dass das bei uns passiert, dann würden alle schreien, um Gottes Willen, der greift die Sozialhilfe an.
Ja, also das ist generell etwas, was wir uns abgewöhnen sollten. Bei jeder Reform, und sei sie noch so schlicht, wird sofort in Schwarz-Weiß-Mustern argumentiert. Es wird dann gesagt, aha, man will den Sozialstaat schleifen oder abschaffen. Wenn man beispielsweise nur mal diskutiert, ob man eine Selbstbeteiligung bei den Gesundheitskosten, die dann auch noch gedeckelt wäre, einführt, um bestimmte Anreize zu setzen, dass Systeme nicht überfordert werden. Ich glaube, das ist etwas, das sollten wir uns abgewöhnen. Und in Argentinien war es nun mal so, und das ist ja gerade das Interessante, und ich glaube, das hat auch die Wut so des linken Lagers noch mal besonders angefacht. Milei ist ja von denen gewählt worden, die praktisch nichts mehr zu verlieren hatten. Die standen vor der Wahl, entweder im eigenen Land einen Turnaround zu wagen, damit es wieder aufwärts gehen kann, oder das Land zu verlassen. Yeah. Das waren aber Menschen, die, wenn sie das Land verlassen müssen, im Ausland bei Null anfangen. Und deren Stimmen hat Milei maßgeblich gewonnen. Und das ist eigentlich die Klientel, die andere typischerweise für sich vereinnahmen wollen, bei denen die Argumente aber nicht mehr gezogen haben. Wenn man also jahrzehntelang bestimmte linke Positionen vertritt und sagt, das kommt euch zugute, man aber über Jahrzehnte nur feststellt, dass es immer schlechter wird, dann verfängt das irgendwann nicht mehr. Und das ist natürlich auch der Unterschied zwischen Argentinien und uns, also wenn man mal Österreich, Deutschland, generell die Europäische Union betrachten. Wir sind natürlich noch weit entfernt von den schlimmen Zuständen, bei denen Milei angefangen hat. Aber klar, es zeigt eben auch, je mehr man bestimmte Fehlentwicklungen laufen lässt, desto eher kommen dann eben auch solche Gegenbewegungen. Und das zeigt insgesamt, das ist mir auch wichtig, dass unser westliches Modell einen riesigen Vorteil hat gegenüber all den anderen autoritären Regimen, die ja selbst bei uns und bei bestimmten Intellektuellen immer wieder verfangen.
Und zwar in beide Richtungen.
In beide Richtungen.
Egal, ob es linke oder
ganz rechte, genau, in beide Richtungen, sind, ja. Weil unser System autokorrekturfähig ist. Das ist eben der große Unterschied zu den autoritären Regimen, die ja typischerweise eine Parteiklique oder gar eine einzelne Person an der Spitze haben. Und die nimmt dann für sich in Anspruch, den richtigen Weg zu kennen und tut sich sehr schwer, wenn es mal um Korrekturen geht, wenn das stellt ja genau diese Autorität in Frage. Und dann ist da eben ein Gesichtsverlust, der im Raum steht, den kann man nicht akzeptieren. Deshalb wird viel zu lange an falschen Wegen festgehalten. Das westliche System mit seinen demokratischen Wahlen tauscht die Gesichter einfach aus, da gibt's nichts mehr zu verlieren, da sind da neue Gesichter da und die können dann eben auch neue Akzente setzen. Und ich glaube, wir sollten uns dieser unglaublichen Stärke unseres westlichen Modells immer wieder bewusst machen. Wir stellen da uns zu oft unter einen Scheffel, unter den wir nicht gehören. Das meine ich insbesondere mit Blick auf China, wo viele skurrilerweise die Position vertreten haben. Das war bis zum Anfang der Pandemie ganz ausgeprägt, ob die Chinesen nicht doch das bessere System gefunden hätten, irgendwie noch einen dritten oder vierten Weg mit ihrer sogenannten Industriepolitik, mit ihrer Investitionslenkung. Dann kam die Pandemie und viele waren davon überzeugt, dass es einen autoritären Ansatz braucht, um mit einer Pandemie fertig zu werden. Jeder Liberale weiß natürlich, das Gegenteil ist der Fall. Wir waren mehr oder weniger auf unbekanntem Gelände und in einer solchen Situation ist ein monolithischer Ansatz keine gute Idee. Wir haben viel zu wenig Gebrauch gemacht von unserem Pluralismus, von unserem Föderalismus. Zum Glück haben wir zumindest einige Länder gehabt, die da eigene Wege gegangen sind.
Mir fällt nur eines ein.
Ja, Schweden,
die berühmten Schweden.
Besondere,
und,
ja.
Und jetzt,
aber immerhin, ja.
Und jetzt ist es ja langsam, kommt irgendwie raus, aha, da ist es zumindest nicht schlechter gelaufen als bei uns, teilweise vielleicht sogar besser, interessant.
Ja. Erstmal ganz unabhängig davon, wo es wie gelaufen ist und was sich am Ende als besser herausgestellt hat. Es ist, glaube ich, eine wichtige Lehre zu ziehen, dass diese Diskursverengung, die wir zugelassen haben, absolut falsch war.
Yeah.
Also die Vorstellung, sobald man über bestimmte Maßnahmen kritisch nachdenkt, sie hinterfragt, würde das schon den Gesamterfolg in Frage stellen.
Yeah.
Das war ein Kardinalfehler. Und ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben, was immer jetzt auch in Zukunft an ähnlichen Situationen auf uns zukommt, dass uns das nicht noch einmal passiert, denn wir haben die eigentliche Stärke unseres rechtsstaatlichen, westlichen, demokratischen, liberalen Modells viel zu kurz gehalten.
Ich habe so ein bisschen manchmal den Eindruck, selbst als Österreicher, 70% unserer Audience sitzt eh in Deutschland, also nur damit du das weißt, aber die Deutschen tun sich vor allem sehr schwer mit dieser Erfahrung aus der Autorität in der Pandemie, weil sie die Regeln immer so ernst nehmen. Bei uns gab es auch Regeln, die waren teilweise noch ernster, aber so richtig ernst genommen haben sie halt nur wenige. Also von den einzelnen Schicksalen da, es gab natürlich auch solche Sachen wie Hausdurchsuchungen, solche Geschichten, was absolut katastrophal war. Aber unterm Strich habe ich den Eindruck, dass bei uns die Wunden nicht so groß sind. In Deutschland ist da echt viel passiert.
Ja, die Deutschen haben in der Tat, also ich sag mal so, Regeltreue ist für sich genommen nichts Schlechtes.
Das wollte ich nicht sagen.
Genau. Ja. Aber dazu gehört eben immer, dass die Regeln auch kritisiert werden dürfen. Und genau das kam eben viel zu kurz. Und ich hoffe, dass wir daraus gelernt haben, dass wir das, egal um welche Politikbereiche es geht, die Pandemie war natürlich jetzt extrem, da ging es auch um vulnerable Gruppen, die wollte man schützen. Und auch das, glaube ich, muss eine Lehre sein. Wir sollten niemandem üble Absichten unterstellen. Und das gilt auch wieder an alle Seiten. Wir sollten in jede Debatte hineingehen und sagen, okay, auch diejenigen, die uns widersprechen, sind ja nicht daran interessiert, die Situation schlechter zu machen, sondern sie speisen halt ihre Sicht der Dinge ein. Und wenn uns das gelingt, dass wir Debatten nicht als K.O.-Kampf begreifen, sondern als etwas, wo alle als Gewinner hervorgehen können, weil sie etwas dazulernen. Wenn ich also dem Gegenüber unterstelle, von dem kann ich nichts lernen, kann ich mir die Debatte schenken.
es sind die Anreize, oder? Wenn ich auf einem Blatt Papier kann ich auch wunderbar erklären, warum Gelddrucken nicht die Lösung ist. Aber wenn ich der Chef der Notenbank bin und ich stehe vor der Wahl, das Bankensystem zu retten oder das gesamte Bankensystem fallen zu lassen und zu schauen, was passiert, ich werde das Geld auch drucken, ganz ehrlich.
Ja, aber dann geht es ja um die Frage, was ist das kleinere Übel oder was ist jetzt in der akuten Situation das, wofür ich mich entscheide. Selbst wenn man sich dann für diesen Weg entscheidet, sollte man ja trotzdem die Debattenräume offen halten. Wie sind wir eigentlich in diese Situation gekommen? Eigentlich sollte ja eine Währungsordnung so aufgestellt sein, dass das gerade vermieden wird. Dazu gehört auch die Fiskalordnung. Ich glaube, dass wir da derzeit in Europa ziemlich viel zerrütten. Da sind die Deutschen leider ziemlich stark dran beteiligt nach den jüngsten Beschlüssen noch des alten Bundestages und auch des Bundesrates. Da werden wir uns noch vermutlich warm anziehen müssen. Aber das eine schließt das andere ja nicht aus, sondern zu sagen, okay, wir sind jetzt in einem Schlamassel, möglicherweise eine Situation, wo man sich tatsächlich nur noch zwischen zwei Übeln entscheiden muss. Da muss man auch immer zugestehen, dass das dann die falsche Entscheidung sein kann. Wir machen alle Fehler, keiner von uns kann die Zukunft sicher vorhersehen, das ist auch ganz klar. Aber wir müssen die Debattenräume offen halten. Das ist unsere Stärke, die hat uns dahin gebracht, wo wir stehen, nämlich an der Weltspitze der ökonomischen und politischen Freiheiten mit einem Höchstmaß an Wohlstand, der auch so viel Teilhabe ermöglicht, dass wir sagen können, das sind insgesamt Modelle, die für die übrige Welt zumindest interessant sind. Und deshalb sollten wir eben immer uns wieder klar machen, was sind die abstrakten Grundlagen, auf denen unser westliches Modell beruht, und das ist eben genau diese Offenheit des Diskurses.
Und die Demokratie im Sinne von, ich habe die Möglichkeit auszutauschen, quasi wie auf einem Markt kann ich mich als Konsument für ein anderes Produkt entscheiden. Milei hat ja beispielsweise, jetzt reden alle von Zöllen und Protektionismus, und Milei hat erst vor kurzem die Kapitalverkehrskontrollen aufgehoben in Argentinien. Und da ist meine Frage, was müssen wir auch von dem Schicksal Argentiniens lernen, auch vor seiner Amtsübernahme, weil das Land ist, ich habe es dort selber gelebt,
ja,
achtmal so groß wie Deutschland, ja, zweitgrößter Nahrungsmittelproduzent der Welt, landschaftlich wunderschön, ressourcenmäßig mehr als wir irgendwie alle zusammen haben, 40 Millionen Menschen, davon lebt die Hälfte in Buenos Aires, das Rest des Landes im Grunde Kühe, ja, und wunderbare Landschaft. Also was ich damit sagen möchte, ist, dass das Potenzial ist da. Vor 100 Jahren hat man sich entschieden, gehe ich nach New York oder nach Buenos Aires. Ja? Was ist da schiefgelaufen und was können wir jetzt aus seinem Kurs lernen, auch von den Dingen, die er vielleicht falsch gemacht hat oder anders hätte tun sollen, was auch immer.
Also man kann erstmal, also Argentinien ist ja in den vergangenen Jahrzehnten, wenn man so will, demokratisch regiert worden. Und daraus kann man erstmal lernen, dass Entscheidungen nicht schon deshalb gut sind, weil sie demokratisch gefällt worden sind, sondern es kommt für eine freiheitliche und damit auch für eine Wohlstandsordnung immer darauf an, was überhaupt Gegenstand von Mehrheitsentscheidungen wird. Und das ist ein großes Missverständnis meines Erachtens der politischen Linken. Die versuchen, möglichst viele Aspekte des Lebens demokratischen Entscheidungsprozessen zu unterwerfen. Das geht dann so weit, dass man sagt, auch das Private ist politisch. Mhm. Und das ist aber kein guter Ratgeber. Denn worüber man eben nicht demokratisch abstimmen kann, ist, worüber überhaupt demokratisch abgestimmt werden sollte. Sondern dafür brauche ich bestimmte Prinzipien, die etwas mit den Problemstrukturen zusammenhängen. Also das flapsige Beispiel ist ja, wenn drei Wölfe und zwei Hasen darüber abstimmen, was es zum Abendessen geben soll, dann wird das eine demokratische Entscheidung geben, die fällt aber für die Hasen schlecht aus. Und wir wollen in keiner Gesellschaft leben, wo die Mehrheit die Minderheit ausbeuten kann, nur weil sie die Mehrheit hat. Was übrigens dann à la longue auch der Mehrheit schadet, weil das Land erodiert. Die Leistungsträger, die Hochproduktiven sind typischerweise auch die mobilsten, die wandern dann ab. Mindestens ihr Kapital wandert ab, meistens die Köpfe dann auch. Und von einer guten Standort- und Wirtschaftspolitik sind eben vor allen Dingen die unteren Einkommensgruppen abhängig, die nicht diese Mobilität haben. Das heißt, wir müssen klar auseinanderdröseln, wo sind politische Mehrheitsentscheidungen wichtig. Das ist typischerweise überall da, wo es um normative Fragen geht, die ziemlich abstrakt formuliert werden können, wo sich also auch jeder ein vernünftiges Urteil als Stimmbürger erarbeiten kann oder bilden kann. wenn es um das Klein-Klein wirtschaftlicher Entscheidungen geht, ist eine Mehrheitsentscheidung völlig fehl am Platze. Denn die kann überhaupt nicht demokratisch kontrolliert werden. Weder von den Stimmbürgern, die sowieso nicht, nicht einmal von den Parlamentariern, weil die sich gar nicht durch diese zigtausenden von bürokratischen Akten durchkämpfen können, gar nicht verstehen können, wie sie sich entscheiden wollten. Also selbst wenn sie die besten Absichten hätten, die Komplexität würde ihnen über den Kopf wachsen. Was ist das Ergebnis? Es bildet sich, und das ist eben der Fall Argentinien, eine Entscheidungskompetenz dazwischen. Das ist die Bürokratie, die nun durch gar nichts mehr kontrolliert wird. Weder durch den Wettbewerb, wie es Unternehmen auf Märkten werden, weil sie eben nicht im Wettbewerb stehen. Sie werden aber auch nicht durch die Parlamentarier oder die Wähler kontrolliert, weil die gar nicht durchblicken können, was da konkret entschieden wird. Und das führt plötzlich zu einer Machtkonzentration innerhalb der Bürokratie, die das ganze Land verkrusten lässt. Und das muss uns klar sein, dass vieles, was sich dann immer so flockig anhört, ja, wir demokratisieren bestimmte Entscheidungen, am Ende dazu führt, dass das Volk komplett entmündigt wird.
Reden wir jetzt über Argentinien oder über Brüssel?
Wir reden jetzt erstmal über Argentinien, aber in gewissen Abstufungen gilt das natürlich auch hierzulande. Je mehr wir zentralisieren, je mehr wir aus den Marktprozessen herausnehmen und in die Bürokratie verlagern, desto mehr laufen wir eben genau da rein. Und zwar nicht wegen bösen Absichten. Auch in den Bürokratien arbeiten ja nicht Menschen, die uns schaden wollen. Sondern das sind so Prozesse, das will ich auch allen Verschwörungstheoretikern mal sagen, ja, die sind eigentlich falsch gewickelt, weil sie sich ein sehr einfaches Weltbild machen. Sie denken, für jede Fehlentwicklung muss es immer einen Verantwortlichen geben oder irgendeine Gruppe, die im Hintergrund die Fäden zieht. Das scheint mir ein ziemlich schlichtes Verständnis sozioökonomischer Prozesse zu sein. Sondern wenn man in Anreizstrukturen denkt, dann können sich eben solche Entwicklungen auch einstellen, ohne dass da irgendeiner im Hintergrund einen Masterplan verfolgt. Es ist eben wichtig, dass wir erkennen, es gibt bestimmte Grenzen für das, was wir bürokratisch steuern können. Und je enger wir diese Grenzen ziehen, desto besser. Und das haben wir in der Vergangenheit meines Erachtens zu sehr laufen lassen. Wir haben eine unglaubliche Bürokratie aufgebaut. Ich erwähne jetzt nur mal so die Taxonomie, die ja im Grunde die Idee verfolgt, dass man Industriepolitik über die Finanzierungskonditionen betreiben möchte. Das heißt, man ordnet die verschiedenen ökonomischen Aktivitäten, die verschiedenen Branchen, wenn man so will, in gut und böse oder in irgendwie gewünscht und unerwünscht. Die Unerwünschten kriegen ganz schwere Finanzierungsbedingungen, die Erwünschten kriegen erleichterte Finanzierungsbedingungen. Was mit dieser Idee, um das gleich mal das krasseste Beispiel anzuführen, wollte man bis zum Februar 2022 die Rüstungsindustrie zum Schmuddelkind der Wirtschaft machen. Und nahezu dieselben Leute waren dann in vorderster Reihe, die gefragt haben, wo bleiben denn die Panzer von Rheinmetall, die müssten doch schon längst an der Front sein. Daran sieht man eben, es gibt kein Gut und Böse, wenn es um ökonomische Aktivität geht. Es geht immer darum, wofür wird ein Gut eingesetzt. Ich kann mit meinem Frühstücksmesser ganz harmlos mein Brötchen schmieren, ich kann es aber auch als Waffe gegen meinen Nachbarn einsetzen. Ich kann ihn mit einem Panzer den Frieden bewahren oder ein anderes Land überfallen. Und deshalb ist nicht die ökonomische Aktivität irgendwie moralisch aufzuladen, sondern die Ziele, die damit verfolgt werden. Und deshalb ist dieses ganze Unterfangen von vornherein konzeptionell falsch. Und deshalb kritisiere ich die Bürokratie dahinter. Wenn da irgendwelche positiven Effekte zu erwarten wären, müsste man als Ökonom sagen, okay, wir haben bürokratische Kosten, Sand im Getriebe, aber da steht auch irgendetwas auf der Habenseite. Ich sehe nichts auf der Habenseite, deshalb bleiben nur die Kosten und deshalb meine ich, kann man das auch wissenschaftlich kritisieren.
Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing,
keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Um euch bei den Steuern das Leben zu erleichtern, gibt es Cointracking. Das ist das umfangreichste Krypto-Portfolio- und Steuertool am Markt, erstellt von einem Team aus Deutschland. Ihr könnt erstmal anonym einen Account anlegen oder gleich die Full-Service-Route wählen und die Experten nehmen euch die Arbeit ab. Es gibt spezifische Länderreports für Deutschland oder Österreich und Import-Tools für alle großen und kleinen Broker und Wallets, zum Beispiel für unsere Partner Coinfinity und Bitbox. Cointracking ist das einzige Tool, wo man mit einem Gratis-Account schon einen Steuerreport erstellen kann. Und Cointracking hat auch eigene Angebote für Großkunden und Firmen. Schaut gleich mal rein, klickt den Link in der Beschreibung und holt euch 10% Rabatt und weitere 5%, wenn ihr mit Bitcoin bezahlt. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Das erklärt doch auch das, was du vorher angesprochen hast, diese latente Faszination für China. Mhm. Du hast dort diese bürokratische Klasse, und wenn, das ist ja auch weit weg, nicht? Man kann sich ja dann nur die positiven Dinge raussuchen. Ja. Die hat auch noch die rote Flagge, das gefällt auch vielen, ja? Also in diesem Bereich, ja? Ist aber wirtschaftlich erfolgreich. Nur diejenigen, die quasi sagen, ja, wir sollten das so wie die machen, die sehen sich ja nicht in der Fabrik stehen, die sehen sich auch nicht ein Unternehmen unter diesen Bedingungen aufbauen, die sehen sich in einem angenehmen Parteijob, den sie ja meistens dann eh auch schon haben und denen dann weiter. Mises hat doch genau dieses Buch geschrieben, oder? Er hat geschrieben, die Bürokratie. Mhm. Da steht das genau drinnen, dass sie sich dann auch immer neue Aufgaben sucht, so wie bei die Taxonomie, so wie du sie beschrieben hast, in der EU ist ja diese grüne Taxonomie sozusagen. Dann geht die EZB her und sagt, ja, dann drucken wir das Geld halt nur noch für Unternehmen, die wir für Grünen entschieden haben.
Ja, das ist wirklich hochproblematisch. Und zwar gerade im Fall der Europäischen Zentralbank. Denn sie hat ja ein unabhängiges Mandat aus guten Gründen. Und dieses unabhängige Mandat kann nur funktionieren, wenn es ganz eng umrissen ist. Wenn es also wirklich um technokratische Fragen wie die Geldversorgung gehen soll. Nur dann kann man überhaupt rechtfertigen, dass man einer Gruppe von Experten so viel Unabhängigkeit gibt. Ich bin sehr dafür, für die Notenbankunabhängigkeit. Aber das kann nur funktionieren mit einem eng umrissenen Mandat. In dem Maße, wie sich eine EZB immer mehr Aufgaben an Land zieht und meint, sie sei für alles Mögliche zuständig, politisiert sie sich und dann darf sie sich nicht wundern, dass die Parlamentarier dann sagen, okay, wenn ihr so stark in unserem Bereich mitmischt, wenn ihr beispielsweise jetzt auch noch Klimapolitik machen wollt über die Notenpresse, dann wollen wir aber auch mitreden, wie ihr das macht, weil das ist kein eng umrissenes Mandat mehr. Mal abgesehen davon, dass das Instrumentarium völlig ungeeignet ist, das sollte man sich dabei vielleicht auch mal klar werden, das mal soweit an die Adresse der EZB. Aber es ist eben viel gefährlicher, dass dadurch insgesamt die Begründung für die Unabhängigkeit geschliffen wird. Und dann bekommen wir eine politisierte Geldpolitik. Und wir wissen alle, wie das enden würde.
Wir
haben sie schon weitestgehend zugelassen. Drinnen. Ja, ja.
Also ich kenne die ganze Geschichte der EZB und sie ist auf dem Papier die unabhängigste. Aber wir Bitcoiner lachen über unabhängige Zentralbanken. Das ist ja ein Scherz. Also es ist nur noch ein Scherz.
Ja, soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber die Notenbank hat sich eben in eine Situation hineinmanövrieren lassen, die, das würde ich jetzt schon sagen, absehbar problematisch wurde. Also wir erinnern uns alle an die Niedrigzinspolitik und die monatlichen Appelle nach jeder Pressekonferenz, wo immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt wurde, liebe Finanzpolitiker, wir halten euch jetzt hier den Rücken frei. Ich finde das problematisch, aber das war eben die Ansage. Wir halten euch den Rücken frei, niedrige Zinsen, konsolidiert. Das ist kein Dauerzustand.
Anreize.
Aber wir wissen alle, wie die Anreize sind. Da muss man jetzt auch immer fairerweise sagen, wenn jetzt Ökonomen Ratschläge geben an die Politik und sich dann wundern, warum werden die denn nicht 1:1 umgesetzt, bitte auch hier fairerweise immer berücksichtigen, Politiker haben ein ganz anderes Anreizmuster und einen viel kürzeren Zeithorizont typischerweise. Die müssen eben die nächsten Wahlen im Blick haben. Das müssen wir als unabhängige Wissenschaftler nicht. Ist auch durchaus ein Privileg, was wir genießen. Aber man sollte deshalb nicht so hochnäsig sein und meinen, Politiker seien dumm, sondern die müssen eben auch andere Anreize mit einkalkulieren. Es gibt von Helmut Kohl den berühmten Spruch, er möchte nicht den Ludwig-Erhard-Preis gewinnen, sondern die nächsten Bundestagswahlen. Das ist eben auf den Punkt gebracht, die Situation. Ja. Nun hat sich hier die EZB allerdings erkennbar, weil das ja kein Geheimwissen ist, dass es diese unterschiedlichen Anreizsysteme gibt, hätte sich an 5 Fingern abzählen können, was passiert, wenn man die Refinanzierungskosten so günstig hält, dass das dann eben kein Anreiz ist, um stärker zu konsolidieren, sondern um einfach stärker die Defizite laufen zu lassen. Und jetzt ist die Situation schon ziemlich bedrohlich, weil dann immer die Frage aufkommt oder aufkommen kann, dass sich die Notenbank zwischen Finanzstabilität und Geldwertstabilität entscheiden muss. Und sie wird sich dann im Zweifel immer gegen die Geldwertstabilität entscheiden mit der Begründung, naja, ohne Finanzstabilität gibt es die Währung gar nicht, für deren Stabilität wir sorgen sollen. Also ist das ja implizit durch unser Mandat abgedeckt. So hat es ja Draghi jedenfalls immer formuliert. Und ich glaube nicht, dass sich diese Sichtweise mittlerweile geändert hat.
Aber das führt uns dann eben zu dem Problem, dass die Grundidee, mit einer harten Währung sozusagen Europa auf Schiene zu bringen, dann auch aus dem Fenster fliegt sozusagen.
Ja, die Grundidee war ja, dass die Supranationalität der Geldpolitik ihre Unabhängigkeit sogar stärkt, weil kein einziges Mitgliedsland die Notenbank dann so unter Druck setzen kann, als wenn es ihre eigene nationale Notenbank wäre. Das hat nun erkennbar nicht funktioniert. Und die Notenbank hat sich eben auch in diese Rolle hineindrängen lassen. Und wir sind jetzt in einer sehr schwierigen Situation und ich sehe mit Sorge, dass wir die Fiskalregeln massiv geschwächt haben. Wir haben sie ja vor gut einem Jahr reformiert und die müssen jetzt auf sehr wackeligem Gelände laufen lernen. Und die Deutschen haben gerade jetzt leider vorexerziert, dass sie sich darum wenig kümmern, um nicht zu sagen, gar nicht kümmern, sondern sie haben unilateral entschieden, dass sie die Finanzierungsspielräume für Bund und Länder erheblich ausweiten. Und das ist entgegen der Idee der reformierten Fiskalregeln. Man muss sich dazu ja klar machen, wir sind jetzt weggekommen von diesen 3% und 60% Regeln, wie wir sie noch im Maastricht-Vertrag hatten, sondern eher zu so einer mittelfristigen Interpretation der Regeln, dass man sagt, also wer oberhalb der 60% liegt, der muss deutlich machen, dass er sich mittelfristig auf dieses Ziel zubewegt. Und wenn das erkennbar ist für die Kommission, können auch zwischenzeitlich bestimmte Defizite durchgewunken werden. So, das war ein gewisser Kompromiss. Und Deutschland macht jetzt das Gegenteil. Wir bewegen uns jetzt eher auf die 80% in der mittleren Frist zu.
Und wir sind schon dort. Willkommen.
Ja, ja.
Es lebt sich ja eigentlich ganz gut. Das ist ja die Gefahr.
Das ist ja genau die große Gefahr. Wenn es dann nicht mehr gut läuft, ist es bereits zu spät.
Ja.
Und die Idee der 60%, da kann man jetzt lange drüber sprechen. Natürlich kann man die nicht messerscharf ableiten. Das kann genauso gut von 65% oder von 55%, das ist jetzt eine gegriffene Zahl. Aber sie ist insofern natürlich gerechtfertigt, dass ein Land, was sich so bei diesen Verschuldungsrelationen bewegt, auch dann, wenn makroökonomische Schocks eintreten, in der Regel immer noch genügend Vertrauen an den Kapitalmärkten genießt, dass es sich dann auch mal einen größeren Schluck aus der Pulle erlauben kann. Und all diese Schuldenstandsszenarien, auch die wir rechnen, das sind ja im Prinzip Schönwetterszenarien. Das heißt, wir gehen davon aus, ab sofort läuft alles regelkonform und es kommen keine Schocks, bei denen wir ja sowieso immer die Regeln aussetzen würden, ganz regulär. Das heißt dann aber, es kommen immer schubweise so Schuldenpakete obendrauf. Und wenn wir jetzt solche Szenarien sehen, wie entwickeln sich die Staatsschulden bis 2040, dann ist dabei implizit immer unterstellt, ja, aber makroökonomische Großkrisen gibt es bis dahin nicht. Eine sehr hehre Annahme, würde ich mal sagen. Ist eher wahrscheinlich zu sagen, naja, alle 5 Jahre sollte man, so wie wir aufgestellt sind, eher mal damit rechnen. Und deshalb ist es eben keine kluge Strategie, hart am Wind zu segeln. Denn eins muss allen klar sein. Wenn das am Ende auf Kosten der Preisstabilität geht, trifft es am allerhärtesten die Schwächsten in der Gesellschaft. Und deshalb wundere ich mich immer, dass ausgerechnet das linke Spektrum so relaxed ist, wenn es um Staatsverschuldung geht und wenn es um eine laxe Geldpolitik geht. Denn eigentlich wird ihr Klientel dadurch am allerstärksten belastet. Also die Inflationssteuer ist die unfairste Steuer, die man sich vorstellen kann. Sie verteilt, brauche ich ja dir nicht zu sagen, von unten nach oben. Und deshalb sind seltsamerweise immer die marktwirtschaftlichen Ökonomen diejenigen, die sich am Ende am kräftigsten für die Belange der unteren Einkommensschichten einsetzen.
Ich persönlich bin zum Schluss gekommen, dass Linke einfach wirklich Inflation nicht verstehen. Das ist einfach wirklich, ja. Das ist im Kern, dass das innere Kind nicht begreifen will, wenn das Geld fehlt, warum drucken wir es nicht einfach?
Ja.
Das ist tatsächlich so. Und das ist bei allen Bereichen, das ist nicht nur im Geld so, sondern bei den Grundrechten und dies und das und marginalisierte Gruppen. Überall muss immer mehr dazukommen.
Ja. Das ist, glaube ich, in der Tat ein fundamentales Nichtverstehen. Das fängt aber schon bei der Staatsverschuldung an. Staatsverschuldung ist ja eigentlich ein Ruhekissen für Vermögende. Also wenn ich Unternehmer bin, und so ist ja der Kapitalismus konzipiert, und ich bin zu Vermögen gekommen, dann kann ich dieses Vermögen nur behalten oder gar mehren, wenn ich es immer wieder neu dem Risiko aussetze. Das heißt, ich muss selber überlegen, was sind die zukünftigen Marktchancen, welche Produkte wollen die Leute in Zukunft haben, welche wollen sie nicht mehr haben. Einfach nur Business as usual zu machen, kann bedeuten, dass ich mich komplett ruiniere. Das heißt, ich habe eine Funktion damit, indem ich das Vermögen immer wieder neu einsetzen muss. Und ich kann es dabei eben auch verlieren. Das ist die Umverteilung des Marktes. Weg von denen, die die falschen Investitionsentscheidungen treffen, hin zu denen, die bessere Investitionsentscheidungen treffen. Wenn ich jetzt einmal zu Vermögen gekommen bin und sage, ach, das ist mir eigentlich alles viel zu riskant und ist auch sehr mühsam, ich verkaufe mein Unternehmen einfach, dafür kaufe ich mir Staatsanleihen, boah, dann habe ich im Prinzip ein Ruhekissen. Dann muss ich mich gar nicht dafür interessieren, was der Staat mit dem Geld macht. Denn zumindest bei Ländern wie Deutschland steht jetzt auf absehbare Zeit außer Zweifel, dass ich mein Geld immer wieder sehen werde. Ich habe also keine Verlustrisiken, die Zinsen sind dann zwar nicht allzu üppig, aber mein Vermögen ist abgesichert, denn der Staat greift ja immer auf die Steuerbasis der gesamten Bevölkerung zurück, um mir mein Geld zurückzuzahlen. Und damit werden Vermögenspositionen dysfunktional. Auch das verstehen, glaube ich, viele im linken Spektrum nicht.
Kannst du es noch einmal kurz weiter erklären, weil es schon sehr spannend ist?
Ja, also wenn ich mein Vermögen einfach dadurch einsetze, dass ich mir Staatsanleihen kaufe, habe ich ja kein Risiko. Also wenn ich jetzt irgendwelche wackeligen Staatsanleihen kaufe, vielleicht schon, aber ich sag mal, die allermeisten Euroraumländer stehen nicht in dem Verdacht, demnächst einen Schuldenschnitt erklären zu müssen. Und wir wissen sozusagen dahinter, also bevor das geschieht, wird man im Euroraum sehr viel unternehmen.
Ja, okay. Okay,
dass das nicht eintritt. Yeah. Und ich kann mir ja immer Staatsanleihen aussuchen von Ländern, die noch ziemlich solvent dastehen. Also ich sag mal, bis Deutschland einen Schuldenschnitt erklärt, muss eine Menge passieren.
Aber das ist ja mein Punkt, so. weil sozusagen, wenn ich Advocatus Diaboli spiele und sage, okay, Europa, Schuldenstand etc., das eine Argument, das ich sehe, ist, wir reden auch davon, dass man das Pensionssystem rettet, dass man investiert und so weiter, ja. Aber Europa hat eben nicht diesen Kapitalmarkt. Und ein Teil dieses Kapitalmarkts wäre es ja, einen eigentlich noch größeren Schuldenberg aufzubauen, quasi. Du musst ja eigentlich auf Level kommen mit den Treasuries. Das wäre sogar ein Argument für Eurobonds, wo dann in Europa, in Deutschland, alle Türen zufliegen. Zu Recht, weil es negative Side-Effects auch gibt. Aber diese eine Sache, also gerade das, was du gerade beschreibst, Deutschland hätte ja aufgrund seiner Reputation theoretisch wahrscheinlich könnte Deutschland morgen auf 140% der Staatsverschuldung rauffahren, ohne dass die Märkte nervös werden würden, weil man sich sagt, naja, dann zahlen die das halt zurück.
Ja, bei 140% wird es dann schon ein bisschen wackelig, denn wir haben schon eine Demografie, die es von Jahr zu Jahr ein bisschen schwieriger macht, mit diesen Schuldenstandsrelationen klarzukommen, zumal wir noch implizite Staatsverschuldung haben, die auch nicht gerade klein ist. Man kann sich natürlich jetzt vorstellen, das war ja die Idee mit dem Generationenkapital, dass man sich einfach verschuldet als Staat und dann die Mittel am Aktienmarkt investiert und dann so eine Arbitrage dabei erzielt, kann man machen. Hat übrigens nichts mit der Rentenversicherung zu tun. Yeah. Das war auch eher Augenwischerei. Das kann man natürlich machen, indem man das für die allgemeine Staatsfinanzierung mobilisiert. Würde ich jetzt nicht kategorisch ablehnen. Aber das ist natürlich letztendlich auch nicht Sinn der Sache. Die große Sorge, die ich dabei habe, ist, dass über diese Investitionsvehikel dann am Ende doch wieder Industriepolitik betrieben wird. Dass dann also gesagt wird, nee, es wird nicht renditeorientiert, global müsste man das dann ja streuen, sonst bringt das ja gar nichts, wenn ich in einem also demografischen Alter... Ja, oder sonst wohin, aber wenn dann gesagt wird, aber nicht in braune Industrien und auch nicht in die Rüstungsindustrie und in Landwirtschaft, die mit bestimmten Chemikalien operiert, wollen wir auch nicht. Also wenn das dann am Ende wieder politisiert wird, dann sind die Renditen, die man dabei erzielen kann, wahrscheinlich sehr überschaubar. Also wenn, dann muss es wirklich ein reines Anlagevehikel sein. Und deshalb bin ich da ein bisschen in Sorge, ob das nicht dann doch am Ende wieder für falsche Zwecke dient.
Ja, das kann passieren. Aber wir haben eingangs haben wir ja davon gesprochen, Milei, was man von ihm lernen kann, dass es bei uns wahrscheinlich noch dauern wird.
Vielleicht mal noch eine andere, so generelle Botschaft, die man von ihm lernen kann. Man muss ein marktwirtschaftliches Programm in Gänze und aus Überzeugung vertreten. Ich habe sehr oft den Eindruck, dass sich auch durchaus liberal gesonnene Politiker, das meine ich jetzt nicht parteipolitisch, sondern durch die verschiedenen Parteien, die gibt es ja in unterschiedlichen Formationen, sich nie wirklich voll committen, sondern spätestens, wenn man sie darauf anspricht, sind sie denn auch für ein kapitalistisches System, kommen viele dann um die Ecke und sagen, naja, nee, Kapitalismus, da hätten sie dann schon Probleme, aber die soziale Marktwirtschaft fänden sie gut. Mhm. Also dann kommen noch ein paar andere wohlklingende Attribute dazu, die Marktwirtschaft soll dann inklusiv sein und nachhaltig und sozial natürlich sowieso und ökologisch.
Ist sie alles.
Jetzt also muss man alleine. Dabei sehen, je mehr Attribute ich vor eine Vokabel setze, desto suspekter wird das Substantiv, weil man meint, okay, wenn das nicht durch lauter wohlfeile Beschreibungen eingehegt wird, dann scheint das ja ein ziemlich gefährliches Raubtier zu sein, was ich irgendwie einsperren muss durch diese ganzen Zuschreibungen.
Es ist auch Inflation.
Es ist auch eine gewisse Inflation, also es entwertet sozusagen die Idee der Marktwirtschaft. Und das eigentlich inklusive der Marktwirtschaft findet über die Marktprozesse selber statt, nämlich dass Fortschrittsgewinne umverteilt werden, auch zu denjenigen, die gar nicht am eigentlichen physischen Produktivitätsfortschritt teilhaben können, allein weil bestimmte Tätigkeiten das gar nicht zulassen. Also ich sag mal, beim Babysitten sind die Möglichkeiten des technischen Fortschritts ziemlich beschränkt. Da ist die Stunde eben die Stunde, aber ein Babysitter bekommt heute natürlich viel mehr Realeinkommen, kann sich dafür also viel mehr Konsumgüter kaufen, als eine Babysitterstunde vor 50 Jahren eingebracht hat. Und das hat eben sehr viel mit marktwirtschaftlichen Mechanismen zu tun, weil eben die Produktivitätsfortschritte bei anderen deren Zahlungsbereitschaft für solche Leistungen erhöhen. Und damit wird bereits innerhalb des Marktsystems inklusiv umverteilt. Das ist vielen gar nicht klar. Und vielen Verteidigern der Marktwirtschaft ist das, glaube ich, auch nicht hinreichend klar. Und deshalb sind sie sofort in so einer Defensivhaltung. Das ist so, ja, ich bin für die Marktwirtschaft, aber. Und dann kommen seitenlange Erklärungen, womit man überall Probleme hat. Ich will nicht sagen, dass es natürlich gute Gründe gibt, in bestimmten Bereichen eine spezielle Regulierung zu vertreten. Mhm. Das ist schon vernünftig. Aber das sind eben spezielle Ausnahmebereiche. Und es ist so der allgemeine Eindruck entstanden. Und so nehme ich eben auch oft die Debatten wahr, auch von Leuten, die grundsätzlich für eine marktwirtschaftliche Ordnung eintreten, dass sie mehr überall Marktversagen wittern, als dass sie überhaupt erstmal klar machen, was die Alternative ist. Denn eins muss uns eben klar sein. Wir müssen Entscheidungen treffen über die Verwendung von Gütern. Mal ganz vereinfacht gesprochen. Wenn wir die nicht mehr über anonyme Marktprozesse ablaufen lassen, dann muss das ganz konkret eine Bürokratie tun. Die Entscheidung wird ja dadurch nicht weniger, sondern wir übertragen sie Leuten, die in der Regel damit überfordert sind. Und zwar nicht, weil sie zu dumm sind, sondern weil sie kein Einzelner diese Komplexität so überschauen kann, dass er die Folgen seiner Eingriffe tatsächlich gut abschätzen kann. Und da muss sich meines Erachtens auch die ökonomische Wissenschaft ein bisschen selber an die eigene Nase fassen. Ich meine, dass wir die tiefere Begründung eines marktwirtschaftlichen Systems in der ökonomischen Lehre oftmals zu kurz kommen lassen.
Ist das deswegen, weil es nicht mehr notwendig ist, sich zu wehren gegen den Kommunismus auf der anderen Seite der Mauer, weil der schon angeblich verschwunden ist? Ist es das? Ist es dass man sich ausruht quasi auf den Leistungen?
Hat ein bisschen dazu beigetragen. Ich glaube, einige Liberale sind tatsächlich 1989 in einen gewissen Tiefschlaf verfallen und haben gesagt, okay, also die Geschichte hat jetzt wohl ein für alle Mal entschieden, was hier das bessere System ist. Aber eine Generation später sehen wir eben, dass die Verheißungen des Interventionismus, bei einigen sogar des Sozialismus, so stark sind, weil sie eben an gewisse atavistische Instinkte appellieren. Dass sie einen sozialen Kitt, eine soziale Wärme versprechen, die wir uns alle wünschen, weil wir so gepolt sind. Wir kommen ja aus jahrtausendelanger Sozialisation in kleinen Stammesgesellschaften. Das hat uns natürlich geprägt. Das sind aber alles Formationen, wo jeder jeden kennt. Und das sind Institutionen, die wir weiterhin in Kleingruppen gerne beherzigen. Das stabilisiert Familien, Freundschaften, Clubs. Da funktioniert das alles weiterhin wunderbar. Aber es funktioniert eben nicht für die anonyme Großgesellschaft. Da brauchen wir andere Instrumente. Aber die Verheißung, wir könnten die Großgesellschaft mit so viel sozialer Wärme ausstatten, wie wir das in unseren persönlichen Beziehungen kennen, die ist einfach übergroß. Und wenn man das Erklären des marktwirtschaftlichen Systems vernachlässigt, dann werden eben diese Kräfte stärker. Und das erleben wir derzeit wieder.
Was wir auch erleben, ist schon, dass auch eine gewisse Unruhe, nicht? Also du wirst auch Feedback bekommen haben, auch positives Feedback bekommen haben, Millet einzuladen. Mhm. Es gibt eine gewisse Unruhe. Und gerade bei uns in der Bitcoin-Welt herrscht ja große Begeisterung für Marktwirtschaft und hartes Geld. Was hältst du denn von Bitcoin?
Also ich finde es grundsätzlich, bin ich natürlich ein Freund von Währungswettbewerb. Und für mich ist Bitcoin, wie auch alle anderen Kryptowährungen, erstmal ein Symptom dafür, dass die Menschen nach Alternativen zu den staatlichen Geldsystemen suchen, weil man eben die Notenpresse viel zu oft einsetzt für Ziele, wofür sie besser nicht eingesetzt werden sollte. Und das schafft eben Verunsicherung. Jetzt geben auch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, eben neue Alternativen frei. Und die werden jetzt genutzt. Also es brodelt, wenn man so will, in der Innovationsküche für Währungswettbewerb. Und das begrüße ich grundsätzlich.
Denn Hayek wäre auch begeistert.
Also er hätte sich wahrscheinlich damals gar nicht vorstellen können, auch wie technisch fluide das Ganze funktioniert. Also er musste sich ja damals noch mit Bedenken herumschlagen. Ja, wie stellen Sie sich das denn vor? Dann haben Sie 3-4 verschiedene Währungen in Ihrem Portemonnaie. Wie soll das denn schon rein technisch funktionieren? Das ist viel zu kompliziert. Müssen Sie immer einen Taschenrechner dabei haben? Heute lachen wir natürlich über solche Argumente. Denn das Schöne am Währungswettbewerb ist ja, er kann tatsächlich stattfinden. Er kann parallel stattfinden. Also anders als in der Straßenverkehrsordnung. Da müssen wir uns mal entscheiden, Rechtsverkehr oder Linksverkehr, ist das eine nicht besser als das andere, aber es ist gut, dass man es standardisiert. Ja? Und wenn man dann umsteigen will, von rechts auf links, die Schweden haben das ja mal gemacht, glaube ich, von links nach rechts umgestiegen, da müssen sie wirklich die Sekunde definieren. Gibt's ganz lustige Bilder dazu, wo die Leute dann anfangen, die Straßenseite zu wechseln, wo alle konzertiert sagen, jetzt steigen wir um. Das ist ja bei Währungswettbewerb nicht der Fall. Sie können erstmal mit 2, 3, 4 anderen Währungen experimentieren, sie parallel laufen lassen, schauen, funktioniert das? Komme ich damit gut klar? Und dann kann sich etwas etablieren. Ich würde mal sagen, so den eigentlichen Praxistest hat Bitcoin natürlich noch nicht bestanden, nämlich wirklich als Transaktionswährung zu sein, die sich auch in ihrer Kaufkraft so weit stabilisiert, dass die Volatilität keine große Rolle mehr spielt. Ich sage jetzt nicht, dass ich weiß, dass das nie kommen wird. Mhm. bin dann so ein bisschen skeptisch, weil es eben keinen, wenn man so will, industriellen Rückfallwert gibt, wie etwa beim Gold. Wobei ich jetzt nicht der Meinung bin, dass wir demnächst wieder mit Goldmünzen hantieren, sondern natürlich auch mit elektronisch verfügbarem Gold. Also das Gold, was bislang in unseren Depots schmort, könnte ja auch jemand ganz einfach mal über eine entsprechende Softwareplattform verfügbar machen.
Aber dann weiß ich immer noch nicht, ob ich richtiges Gold habe. Das ist das Orakelproblem. Dann muss ich wieder jemandem vertrauen. Das ist ja,
aber da hätten ja das sozusagen, das wissen ja die Anbieter auch. Von solchen Zahlungssystemen wären es dann ja eher. Und die werden alles dran setzen, das entsprechend wasserdicht zu gestalten. Dass also dieses Vertrauensproblem überwunden wird. Also ich finde das generell, das ist ja beispielsweise ein Argument, was immer wieder vorgebracht wird für Marktversagen, asymmetrische Informationen. Mhm. Nur Märkte gehen ja mit asymmetrischer Information um. Also nehmen wir mal das herausragende Beispiel des Markets for Lemons. Ich wundere mich, dass das immer noch so prominent gelehrt wird, denn es ist ja eigentlich ein Gegenbeispiel für Marktversagen. Also wenn ich weiß, dass mir ein Gebrauchtwagenhändler, dass er mir gegenüber einen Wissensvorsprung hat, wie es um die Qualität eines konkreten Fahrzeugs steht, weil der das einmal durchgecheckt hat. Wenn ich das weiß, dann bin ich ja skeptisch und halte mich erstmal zurück und würde einen geringeren Preis für das Auto bezahlen, als es eigentlich erzielen könnte, wenn es diese Asymmetrie nicht gäbe. Das weiß aber auch der Anbieter, dass ich dieses Misstrauen hege. Also wird der Anbieter jetzt Institutionen schaffen, die diese Asymmetrie wieder aus der Welt schaffen. Das können Garantien sein, das kann eine Reputation sein, was auch immer. Und siehe da, der Gebrauchtwagenmarkt funktioniert ja einwandfrei. Ja, also Märkte können ja in dem Moment, wo die Asymmetrie erkannt wird, auch entsprechende Instrumente dann entwickeln, um sie zu überwinden. Und das sehe ich im Währungswettbewerb natürlich auch.
Der industrielle Rückfallwert ist ein interessanter Ausdruck. Das kommt meistens als intrinsischer Wert daher, aber intrinsischen Wert gibt es ja
nicht. Nee, intrinsisch gibt es nicht, aber es gibt sozusagen immer noch eine Verwendung. Natürlich ist die Diskrepanz dann immer noch groß. Es macht sozusagen den Anlauf, um Währung zu werden, natürlich leichter, weil das ist das berühmte Theorem von Mises, dass man sich eben an dem orientiert, was bislang so der Marktwert eines Mediums ist. Und dann kann ein Tauschmedium so langsam in die Geldfunktion hineinwachsen. Das würde sicherlich, wenn es jetzt Gold wäre, auch erstmal eine erhebliche Volatilität bringen und einen gewissen Zuwachs bringen vermutlich, weil ja zum bisherigen industriellen Wert des Goldes und als Vermögenskomponente jetzt noch dieser Tauschwert hinzukäme oder die Tauschmittelfunktion hinzukäme, würde sicherlich auch nicht ganz turbulenzfrei ablaufen. Aber es ist natürlich leichter, dass sich ein solches Medium etabliert, ohne dass es archaisch wird. Also nicht im Sinne von Goldmünzen, sondern schon im Sinne von genauso dann Teil deiner Wallet als eine Kryptowährung.
Aber dann würde ich ja eben nicht, und darauf will ich ja hinaus, würde ich ja nicht Gold als Transaktionswährung nutzen, sondern einen Schuldschein eigentlich.
Genau, ja, klar.
Das ist bei Bitcoin nicht notwendig.
Das wäre ja schon, aber es wäre sozusagen dasselbe, als wenn man 100%ige Golddeckung eines Papiergeldsystems hätte. Da waren ja dann eben auch die Noten, die Banknoten, identisch mit dem Gold, weil ich jederzeit zu meiner Bank gehen kann und sage, hier ist die Note, bitte mein Gold aushändigen.
Ist aber immer gescheitert in der Geschichte, weil die Anreize so sind, dass dann irgendeiner sagt, naja, dann drucke ich halt 2-3 Banknoten mehr, als ich eigentlich Gold habe.
Naja, es ist nicht immer gescheitert. Also es kommt natürlich ganz klar aufs institutionelle Setting an. Es ist ja vor allen Dingen deshalb gescheitert, weil in der Geldschöpfungsmöglichkeit ein riesiges Privileg liegt. Und das haben sich die Staaten ziemlich schnell gesichert. Ja. Wenn wir nur das Zivilrecht anwenden würden, wäre ja das Drucken von Noten über den Bestand des hinterlegten Goldes illegal. Das wäre also Betrug. Mhm. Ja, wenn die Aussage ist, hier, Sie können bei mir Gold hinterlegen, dafür bekommen Sie einen, wenn Sie so wollen, Depotschein und mit dem können Sie dann bezahlen, also einen elektronischen Depotschein natürlich. Wenn dieses Versprechen dann gar nicht eingelöst wird, dann wäre das natürlich Betrug und müsste entsprechend geahndet werden. Und wenn das dann durchgesetzt wird von der Rechtsordnung, würde es diesen Missbrauch auch nicht geben. Es gab ja auch durchaus mal Episoden, wo das lange Zeit funktioniert hat.
Du hast vom Misesischen Regressionstheorem gesprochen. Ich glaube, Satoshi Nakamoto, der Erfinder von Bitcoin, hat selbst darauf Bezug genommen, mal erklärt, wo er auch zwischen den Zeilen auch mitgeteilt hat, dass er sich mit diesen Dingen auch auskennt, mit Austrian Economics. Was müssten wir denn sehen, damit dieses Bitcoin-Ding sich noch stärker durchsetzt? Weil, dass wir nach 15, 16 Jahren noch nicht auf dem Level sind, dass alle Menschen in Bitcoin rechnen und deswegen auch es stabil genug ist, das ist ja irgendwo auch logisch. Also das dauert halt. Aber
genau. Also ich sag jetzt, also man sollte immer sehr vorsichtig sein mit irgendwelchen Ausschlüssen, dass irgendetwas nie passieren kann. Es gibt auch Dinge, wo Leute sagen, es kann nicht funktionieren, bis jemand kommt, der das gar nicht wusste und es einfach gemacht hat. Und das kann natürlich, also es ist eine reine sozusagen Vertrauenswährung. Das gilt im Prinzip auch fürs Gold. Auch da vertraue ich natürlich darauf, dass das in Zukunft auch wieder als Tauschmittel akzeptiert wird.
Beim Euro ja auch.
Bei jeder, genau, das ist sozusagen die Essenz von jedem Tauschmittel, dass man darauf setzt, dass wenn es sich einmal etabliert hat, dann eben auch akzeptiert wird. So wie der Bitcoin konstruiert ist, dass er also wirklich gedeckelt ist, hat das natürlich diese vertrauensstiftende Funktion. Aber es muss sich eben erstmal im allgemeinen Transaktionsvolumen zeigen, dass nennenswerte Anteile über diese Währung abgewickelt werden. Dass sie sich dadurch eben auch stabilisiert. Dadurch wird ja auch die Nachfrage nach diesem Tauschmittel entsprechend stabilisiert. Wenn das so eintrifft, will ich es nicht ausschließen. Ich sag nur, ich habe da gewisse Bedenken. Und auch das Regressionstheorem, ich finde, es hat schon viel Einleuchtendes auf seiner Seite, aber auch Österreicher sind immer gut beraten, damit meine ich jetzt die Austrians, sind immer gut beraten, den Gedanken zuzulassen, dass sie sich auch selber noch fortentwickeln können.
Aber lass uns vielleicht ganz kurz noch auch Richtung Abschluss gerne das Gedankenexperiment kurz durchspielen. Ja. Wenn es so etwas entstehen würde, Hayek hat selbst davon gesprochen, 1984, Sly Roundabout Way, also er hat in den 70er Jahren von der Entnationalisierung des Geldes gesprochen, ist damit nicht gescheitert im Sinne von einer, also theoretisch, aber praktisch, wurde es nicht umgesetzt. Ja. Wie würde sich denn so ein Ding entwickeln? Also, weil mein Argument ist ja relativ simpel. Wir müssten doch zuerst diese Wertspeicherfunktion des Geldes erstmal überhaupt erfüllen, bevor wir es wirklich als Transaktionsmittel auch nutzen. Genau. Jetzt gibt es in der Bitcoin-Welt viele, die nutzen es heute, mich inklusive, nutzen es heute bereits als Transaktionseinheit, auch aus technischer Neugier heraus. Und es bietet gewisse Vorteile. Es gibt zum Beispiel sehr plausibel Berichte, dass Unternehmen in Nigeria, wo Bitcoin offiziell verboten ist, ihre Lieferanten aus China, wo Bitcoin auch offiziell nicht erlaubt ist, nicht verboten, aber nicht erlaubt, in Bitcoin bezahlen, weil Nigeria darf nur 10.000 Euro Dollar ausführen und das ist natürlich für ein Unternehmen lächerlich am Tag. Ja? Das heißt, dort, wo es gebraucht wird, wird es schon eingesetzt, aber müsste es nicht auf einer breiten Ebene ohnehin erstmal diese Preisfindung stattfinden, damit wir sagen können, okay, das ist so und so viel wert, jetzt kann ich das auch einigermaßen solide nehme ich doch die Volatilität.
Ja, genau. Es muss sich sozusagen in der Breite dann durchsetzen, um ja so eine gewisse Stabilität da hineinzubringen.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co.
Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code WASBITCOINBRINGT bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte. Auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort. Probier es aus. solomining.de.
Ganz kurz nochmal eine Bemerkung zu Hayek. Ihm ging es ja vor allen Dingen um die Idee auch so des potenziellen Wettbewerbs. Er hat ja nicht die Idee, je mehr Währungen wir jetzt in unseren Brieftaschen herumschleppen, desto besser, sondern das war ja auch ein gewisses Umfeld, in dem er das formuliert hat. Und das war halt das inflationäre Umfeld der 70er Jahre, die eben nicht nur mit den Ölkrisen zu tun hatten, sondern auch mit der gescheiterten keynesianischen Theorie. Und da wollte er eben die Notenbanken unter einen Wettbewerbsdruck setzen, also die staatlichen Notenbanken, damit die Option besteht, auf etwas Alternatives umzusteigen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Deshalb meine ich, ist die wichtigste oder sollte das wichtigste Anliegen auch der Bitcoin-Community sein, dafür oder darauf hinzuwirken, Verständnis genau für diese Wettbewerbsidee zu erzeugen, denn die Staaten haben immer noch eine Möglichkeit, dem Bitcoin den Stecker zu ziehen, indem sie sagen, der Schutz des Zivilrechts gilt nicht für Verträge, die auf Bitcoin abgeschlossen werden. Dann hat der Bitcoin ein echtes Problem, weil sie dann keine Verträge mehr auf der Basis durchsetzen können. Dann müssen sie immer ihre Verträge noch mit irgendeiner nationalen Währung versehen und dann irgendwie eine geheime Absprache oder so etwas treffen und sagen, ja, aber eigentlich bezahlen wir uns in Bitcoin. Also wenn der Staat...
Aber das wäre auch ein Eingriff in meine Vertragsfreiheit.
Natürlich, aber ja, ganz klar, das wäre eine... aber wir wissen ja, wie die Kommunikation läuft. Also in weiten Teilen des politischen Diskurses wird ja gesagt, na ja, also nicht nur Bitcoin, sondern Kryptowährung generell. Das sei ja etwas für die Schwarzmarktgeschäfte, für Prostitution, für irgendwelche kriminellen Organisationen, die das Gesetz unterlaufen wollen. Da wird ja schon versucht, das in eine ziemlich üble Ecke zu drängen. Und dann ist es nur noch kurz.
Die haben alle erst angefangen mit ihren Geschäften, als der Bitcoin erfunden wurde.
Ja, aber
vorher gab es das alles.
Genau, und ich sehe auch schon, wie die Mafia verzweifelt, wenn man ihnen das Bargeld wegnimmt. Dann hören die ja auf. Ne?
Ist die Mafia nicht bis heute D-Mark?
Was immer, aber es gibt ja sogar beim Bargeld dieses, ich finde schon lächerliche Argument zu sagen, das brauchen wir. Sollten wir einsammeln oder wir die Beträge deckeln, die man damit bezahlen darf, um die Kriminalität einzuhegen. Das ist schon ziemlich lächerlich, denn die Kriminellen sind mit Sicherheit die Letzten, die sich darum scheren. Sei es drum, ich finde es übrigens ein bisschen problematisch, wenn man mal ins Bundesbankgesetz schaut, das wird in anderen Ländern ähnlich sein, auf Euro lautende Banknoten ist das einzige offizielle gesetzliche Zahlungsmittel. Und gleichzeitig zu sagen, aber damit darf ich nur noch bis zu einer bestimmten Obergrenze Transaktionen abwickeln, ist ein Widerspruch in sich. Und das, ich sag mal, seltsame Gebaren rund um den digitalen Euro, wo man sagt, also irgendwie die Notenbanken wollen jetzt doch mitmischen bei diesen Digitalwährungen, aber gleichzeitig wollen sie denn doch keine Kannibalisierung ihrer bisherigen Währungen, sodass man dann bestimmte Höchstbeträge nur hat, und zwar lächerlich niedrige Höchstbeträge, die dann die Kontostände ausmachen. Das ist eine Lösung auf der Suche nach einem Problem.
Es ist
also ziemlich, finde ich, viel Unverständnis dabei.
Das bräuchte, wir haben darüber auch schon mal gesprochen, eine Sache, die Millet ganz großartig macht, ist, er sagt seine Meinung, er sagt, wie es ist, Und siehe da, die Welt geht nicht zugrunde, nur weil jemand die Dinge beim Namen nennt.
Genau.
Es müsste auch mal in der Bundesbank, da arbeiten 10.000 Menschen, da müsste doch einer mal hergehen und sagen, Leute, bitte, Bargeld ist toll. Der Euro, der digitale Euro, eine der technischen Herausforderungen, die die EZB dem gestellt hat, ist, er muss auch offline funktionieren. Was also technisch ganz, ganz schwierig ist. Ja? Und dann habe ich mir gedacht, aber wie wäre es, wenn wir offline einfach bedrucktes Papier verwenden, so wie die letzten 200-300 Jahre. Also es ist ja nicht so schwierig.
Ja.
Und es geht natürlich nicht um die Verbrechensbekämpfung, es geht um Kontrolle.
Ja.
Und es hat natürlich ökonomisch auch, hätte auch ökonomisch große Probleme. Also zum Beispiel, da gibt es in Linz gibt's den Friedrich Schneider, den Schwarzmarkt quasi untersucht. Ja. Der sagt, na gut, also ohne Schwarzgeld würde in Österreich kein einziges Einfamilienhaus stehen. Ja? Aber das wird dann nie bedacht. Ja? Da wird immer nur,
das ist jetzt natürlich kein Grund für Schwarzgeld, sondern eher ein Grund für die Regulierung mal zu überdenken, die dazu führt, dass die regulären Baumaßnahmen offenbar zu teuer geworden sind.
Fair enough.
Genau. Aber noch einmal, ganz wichtig scheint mir zu sein, dass man den Gedanken des Währungswettbewerbs popularisiert, dass das nichts ist, was den Menschen schadet, sondern im Gegenteil, was sie existenziell absichert gegen den Missbrauch des Notenbankmonopols, was jederzeit möglich ist. Und deshalb muss man eben einfordern, den Schutz des Zivilrechts. Mehr brauchen ja private Währungen nicht. Sie müssen durch das, und das ist ja durch die allgemeine marktwirtschaftliche Ordnung eigentlich gedeckt. Ich habe Vertragsfreiheit, ich schädige ja niemanden dadurch, dass wir beide jetzt einen Vertrag abschließen, über was auch immer, und du bezahlst mich in Bitcoin oder umgekehrt, wenn ich das akzeptieren sollte. Also wenn, das ist das Schöne am marktwirtschaftlichen Handeln, es ist immer freiwillig, also versprechen sich beide einen Vorteil davon. Und deshalb sollte man, finde ich, viel stärker im ökonomischen Bereich die Messlatte anlegen, also dort, wo kein Dritter geschädigt wird, und das ist hier objektiv nicht der Fall, darf sich der Staat gar nicht einmischen. Es ist auch nicht in sein Belieben gestellt, sich einzumischen, sondern da muss er sich heraushalten. Könnten wir jetzt weiten, auch in den politischen Diskurs, würde ich auch sagen, überall dort, wo sich freie Bürger austauschen über politische Fragen, hat sich der Staat nicht einzumischen, solange das eben nicht dazu führt, dass Dritte geschädigt werden.
Man muss auch die Frage stellen, was für ein Interesse hätte denn der Staat überhaupt daran, diesen Währungswettbewerb dann wirklich aufzuhalten? Es kann ja auch ein Vorteil sein. Also in Amerika zum Beispiel geht man das mit der inzwischen sehr, sehr offen um. Auch weil man den Dollar damit stärken möchte im internationalen Wettbewerb, der ja bereits stattfindet, was wiederum einer der Gründe ist, dass die EZB unbedingt den digitalen Euro möchte, um dann eine Art Firewall zu bauen, damit wir nicht mit den Dollars rumlaufen.
Ja, gut, bei den USA bin ich mir derzeit nicht so sicher, was sie eigentlich wollen, ob sie den Dollar nun stärken oder schwächen wollen. Da gibt es ja derzeit doch ganz seltsame, nicht ganz zu Ende gedachte Ansätze, aber sei es wie es sei. Was vielleicht auch, damit man es auch mal vielleicht so dem nicht so liberalen Spektrum nahe bringt. Es ist eben, oder das Interessante an Währungen ist ja, dass ihr normaler, idealer Währungsraum ist die Welt. Also je mehr Menschen dasselbe Tauschmittel verwenden, desto nützlicher kann es sein. Das heißt, wir haben ja wirklich etwas, genau, wir haben ganz starke Netzwerkeffekte. Klar, wenn man natürlich die Geldpolitik in erster Linie als Instrument der Stabilisierungspolitik, der makroökonomischen Stabilisierungspolitik, wenn man davon ausgeht, dann braucht man dieses Instrument. Ich fürchte, dass man damit mehr destabilisiert im Durchschnitt, als dass man wirklich stabilisiert.
Sind wir uns einig?
Aber das ist etwas Weltumspannendes. Das ist also wirklich etwas für die, wenn man so will, globale Zivilgesellschaft, die sich damit ein Tauschmittel schafft und über Ländergrenzen hinweg miteinander in Austausch tritt. Das hat auch etwas Völkerverbindendes. Und deshalb ist es ja seltsam, dass wir dann auch wieder eher von diesem linken Spektrum Fragen wie Kapitalverkehrskontrollen oder Begrenzung von Bargeldgeschäften oder sonstige Kontrollen im Außenhandel oder im Kapitalverkehr immer wieder hören. Man sollte auch mal zeigen, ja, das ist etwas, wo wir uns emanzipieren von der Einschränkung durch staatliche Regulierung. Und zwar so, dass wir damit mehr Handlungsmöglichkeiten gewinnen. Und wer unbedingt bei seiner nationalen Währung bleiben will, dem ist das ja nicht verboten.
es ist ja auch in unserem digitalen, globalisierten Wirtschaft, wenn ich jetzt als Alien auf die Erde fliege und ich komme, stelle fest, dass ich hier 180 verschiedene Währungen verwende, ist es irgendwie eigenartig. Beim Euro ist es uns ja eingeleuchtet.
Man muss gar nicht als Alien landen, wenn man vor dem Ersten Weltkrieg ins Koma gefallen wäre und heute aufwacht, würde man sich auch die Augen reiben und denken, irgendwie sind die Menschen jetzt ziemlich provinziell unterwegs, was ihr Währungssystem angeht. Waren wir schon mal weiter.
Das Erste, was ich mir denken würde, wenn ich vor dem Ersten Weltkrieg ins Koma falle und wieder aufwache, ist, was zur Hölle ist mit Deutschland los? Und wo ist Österreich hin? Aber gut, ja. Du meinst wegen dem Goldstandard?
Genau, also Das war ja im Grunde, das hatte zwar überall andere Namen, aber letztendlich hat man ein einheitliches Reservemedium genutzt. Und zwar hat sich das, ja, wenn man so will, evolutionär, klar, es wurde immer ein bisschen geschubst und so, ne, aber letztendlich ohne eine Weltzentralbank, sondern ein System, was sich entwickelt hat mit allen Ecken und Kanten. Das ist vielleicht auch mal eine ganz wichtige Botschaft, so mal ganz grundsätzlich. Auch für an alle Vertreter der marktwirtschaftlichen Ordnung. Wir sollten eben nie den Eindruck erwecken, mit einer Marktwirtschaft kehrt das Paradies auf Erden ein. So ist es natürlich nicht, sondern die Welt bleibt mühsam, sie bleibt ruppig. Es wird auch immer mal wieder Krisen geben. Auch in einer lupenreinen marktwirtschaftlichen Ordnung wird das so sein. Das Argument ist ja für die marktwirtschaftliche Ordnung, dass jedes alternative System viel krisenanfälliger ist oder eben auch viel weniger leistungsfähig ist. Und wenn wir dieses Argument stärker strapazieren, zu sagen, ja, es geht hier nicht um heile Welt, es geht nicht um Idealzustände, dann verfängt das Argument auch besser. Empirische Belege gibt es ja dutzendweise, die kann man immer noch anfüttern. Das scheint mir auch wichtig zu sein, um auch nochmal so auf die akademische Lehre zu kommen. Das läuft zu oft so, dass man vielleicht im ersten Semester noch den Studenten mitteilt, ja, also das marktwirtschaftliche System ist schon ziemlich leistungsfähig, gibt gute Gründe dafür. Dann ist das aber akademisch weitestgehend ausgelutscht. Und es geht dann in den Folgesemestern eher um Marktversagen und wie ein wohlwollender zentraler Planer da doch noch gut eingreifen kann. Ist auch alles schön und gut. Aber am Ende des Studiums, scheint mir, kommen viele Studenten mit der Weltsicht aus der Universität und sagen, also die Marktwirtschaft ist eine einzige Ansammlung an Marktversagen, was nur irgendwie durch viel Regulierung wieder eingefangen werden kann. Das ist nicht die wirklich tiefgründige Begründung für ein marktwirtschaftliches System, was wir eigentlich bräuchten. Weil dafür müssten wir eben viel klarer auch immer herausarbeiten, an welchen Punkten die alternativen Koordinationssysteme scheitern würden.
Das ist ja auch einer der Gründe, warum der Keynesianismus damals sich auch durchgesetzt hat und die Austrians so lange in der Versenkung verschwunden sind. Weil damals vor dem Ersten Weltkrieg, wenn der Kaiser zum Menger gegangen ist und gesagt hat, ja, Herr Menger, was soll ich machen? Sagt der Menger, na, gar nichts. Ja. Ja, sorry, aber Sie können ja nichts machen. Ja? Hm. Und heute würden 10 Ökonomen 10 verschiedene Vorschläge unterbreiten, wie man aktiv werden kann. Ja, genau. Und das hat uns ja in diese, ja, das ist die Interventionsspirale, das hat uns in alles hineingeführt. Die Frage ist nur, wie kommen wir ganz, das Abschluss jetzt auch. Also wie kommen wir da wieder raus? Was ist jetzt der Prozess? Weil auch Thatcher und Reagan waren ja nur Phasen. Die haben ja auch nicht langfristig quasi nachhaltig etwas erreicht in dem Sinn.
Wir werden nie zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt haben wir es ein für alle Mal klargestellt, ab sofort wird dieser übergriffige Interventionismus überlassen. Das muss man immer wieder neu begründen. Und aktuell sollten sich die marktwirtschaftlich orientierten Ökonomen die Mühe machen, den verschiedenen Regulierungsformen nachzugehen, zu zeigen, ja, das ist alles mit einer guten Absicht verbunden. Das kann man, glaube ich, für die allermeisten Interventionen sagen. Am Anfang steht immer eine gute Absicht. Dann aber auch nachzuverfolgen, warum die Interventionen problematische Nebeneffekte haben, die sehr oft so groß sein können, dass sie die eigentliche Zielsetzung konterkarieren oder dass die eigentliche Zielsetzung überhaupt gar nicht erreicht werden kann. Beispielsweise Taxonomie, weil es am Ende bedeutet, es müsste ein Einzelner in der Lage sein oder auch ein Team von Ökonomen in der Lage sein, die marktwirtschaftlichen Preise zu überschreiben, weil sie besser wissen, wie es um die relevanten Knappheitsverhältnisse steht, als das, was wir in einem anonymen Marktprozess, wo das dezentrale Wissen aus allen Ecken und Enden eingespeist wird, hervorgebracht hat. Und da gibt es ja mittlerweile nun wirklich einen Tsunami an Beispielen, den man bringen kann. Das sollte man jetzt nicht hämisch machen, aber nüchtern und aber auch beharrlich machen, zu sagen, schaut her, hier habt ihr versucht zu regulieren, das hat aber nicht funktioniert, und das gehen wir jetzt Stück für Stück durch, und so wächst dann, glaube ich, auch die Bereitschaft, zumal wenn man erklärt, wie marktwirtschaftliche Systeme tatsächlich funktionieren und warum sie viel robuster sind, als sie oftmals in Lehrbüchern erscheinen. Ich habe ja vorhin das Beispiel mit dem Market for Lemons gebracht. Viele Studenten schließen daraus, ja klar, Asymmetrien, schon scheitert der Markt. Nein, das ist eigentlich der Anfang von Märkten. Oder dass wir Studenten klar machen, ihr zeichnet da in der Regel immer eure Preis-Mengendiagramme. Und bevor ihr die erste Nachfrage- und Angebotskurve da einzeichnet, habt ihr bereits ein Marktergebnis eingezeichnet, nämlich dass es ein bestimmtes Produkt überhaupt gibt. Unter den Bedingungen der sogenannten vollkommenen Wettbewerbs würden die allermeisten Produkte nie das Licht der Welt erblicken, weil nie jemand einen Anreiz gehabt hätte, sie überhaupt als Pionier einzuführen. Mhm. Und indem wir eben dann auch in der Lehre viel stärker das dynamische Element des Wettbewerbs und damit eben auch die Rolle von unternehmerischen Akteuren herausstellen, das kommt ja viel zu kurz. Die stören eigentlich in allermeisten Modellen und werden dann irgendwie weggeblendet. Aber die unternehmerischen Akteure sind das eigentliche Salz in der Suppe eines marktwirtschaftlichen Systems. Wenn deren Rolle in der wissenschaftlichen Betrachtung über Bord geht, dann ist der Kern über Bord gegangen. Und dann erscheint das gesamte marktwirtschaftliche System nur noch wie ein optimierungsbedürftiges Gleichungssystem. Und das ist eben zu wenig.
Da ist ja dann die Frage, kommen wir dahin, ohne noch mehr Schmerz zu erleben, so wie es die Argentinier getan haben?
Ja, also mit jeder Verschärfung der Probleme wächst das Verständnis und schmilzt natürlich auch die Reputation derjenigen, die sagen, der bisherige Weg war richtig. Die Durchhalteparolen, die man dann immer wieder hört, verfangen dann irgendwann nicht mehr. Ja, wir können dazu beitragen, dass dieser Erkenntnisprozess beschleunigt wird, aber indem man eben diese Beispiele immer wieder anführt.
Aber Hand aufs Herz, merkst du in Deutschland eine Bewegung in diese Richtung? Ich meine, die Liberalen oder auch die liberale Partei ist jetzt gerade aus dem Bundestag geflogen. Mhm. Jetzt kann man sagen, okay, die sind eh nicht liberal genug. Aber merkt man es wirklich oder geht es in der Masse immer noch in die andere Richtung?
Also wichtig ist vor allen Dingen, sich an die breite Bevölkerung zu wenden. Es bringt gar nichts, den ganzen Tag auf einen Politiker einzureden. Mhm. Im Zweifel versteht der sogar, was ich sage. Aber wir haben vorhin über die Anreizfaktoren gesprochen. Der wird dann möglicherweise sagen, ja, aber bei mir im Wahlkreis verstehen das zu wenige. Wenn die breite Bevölkerung sagt, nee, wir lassen uns hier beispielsweise keine Kryptowährung wegnehmen, wir wollen damit frei agieren können, dann wird es auch immer politische Kräfte geben, die das dann formulieren.
Ich glaube, dass das passieren wird. Ich glaube, das war einer der Punkte, warum Trump auch aufs Thema Bitcoin gesetzt hat.
Kann schon sein, genau. Also wichtig ist, dass bestimmte Erkenntnisse in der Öffentlichkeit verfangen. Und da haben die Liberalen schon einen Vorteil, weil vieles von dem, was sie vertreten, ist für viele Menschen einleuchtend, einfach weil es dem gesunden Menschenverstand entspricht. Was sehr oft so keynesianische und interventionistische Politiken ja fördert, ist so eine gewisse, da kommen dann sehr oft Paradoxien zum Einsatz, um Dreiecken gedacht. Das ist dann intellektuell inspirierend, weil eine kleine Gruppe für sich in Anspruch nehmen kann, etwas zu wissen, was die große Gruppe gar nicht weiß. Oder es wird der Eindruck erweckt, ja, sie glauben vielleicht, das sei so, aber eigentlich ist es ganz anders. Das wissen aber nur ganz wenige. Und dieses Geheimwissen, das haben dann eben nur bestimmte interventionistische Ökonomen. Wenn man diese Maske mal wegreißt und sagt, nee, also ihr kocht da genauso mit Wasser wie alle anderen auch. Ihr maßt euch einfach nur mehr Wissen an, als ihr eigentlich haben könntet. Dann haben die Menschen auch wieder etwas mehr Selbstvertrauen, auch in ihr eigenes Beurteilungsvermögen. Ein Beispiel, dass eine alternde Bevölkerung mit einem Umlagesystem in ein Problem hineinläuft, das versteht jeder auf der Straße. Ist ja keine Rocket Science, dafür braucht man kein VWL-Studium, ja, um zu erkennen, dass eine steigende Zahl an Rentnern mit einer schrumpfenden Zahl an Beitragszahlern auf Dauer in ein Problem läuft, versteht jeder. Und da kann man so viel Keynesianismus drumherum packen, wie man will. Man kann sich da nur mal nicht am eigenen Schopf aus dieser Konstellation herausziehen. Und deshalb braucht es natürlich schon Politiker, die mutig sind. Die müssen aber eben dann so mutig sein, dass sie bereit sind, allen die Wahrheiten zuzumuten. Es wird immer scheitern, wenn man sagt, ich fange jetzt mal an einem Punkt an, wo ich mich mit einer Interessengruppe anlege und alle anderen bleiben unbehelligt. Das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept von Milei. Er hat einen Allfrontenkrieg aufgemacht gegen alle, die das System missbraucht haben, gegen alle, die den Staat zur Beute gemacht haben, hat ja gleichzeitig sozusagen den Krieg erklärt, wenn man mal diese martialische Sprache verwenden will. Und nur so kann man das wahrscheinlich auch politisch durchsetzen, weil sonst die Gefahr viel zu groß ist, dass man in den Dunstkreis derjenigen gerät, die unter Verdacht geraten, okay, ihr wollt da einer kleinen Gruppe mit einem marktwirtschaftlichen Argument einen Vorteil verschaffen. Alle anderen müssen weiterhin unter dem Interventionismus leiden und dann sogar noch draufzahlen. Sondern es muss ein allseitiger Ansatz sein. Es muss für die Bevölkerung erkennbar sein, aha, hier gibt es ein grundsätzlich marktwirtschaftliches Prinzip, das steckt hinter allen Reformvorschlägen und das wird umgesetzt und dann stehen wir uns alle miteinander besser und nicht mehr alle miteinander gegenseitig im Weg.
Das heißt, statt Politikern, die heute versuchen, allen Wählergruppen irgendwie zu gefallen, brauchen wir Politiker, die quasi Prinzipien haben und dabei bei der Umsetzung der Prinzipien darauf achten, dass alle Wählergruppen gleich viel jammern.
Wenn man so will, ja. Ja.
Aber trotzdem müssen sie noch wiedergewählt werden. Und dafür brauchen wir wahrscheinlich leider Gottes mehr Schmerz oder mehr Reformwillen in der Bevölkerung. Aber gut, das ist die Hoffnung stirbt zuletzt.
Wollen wir es mal optimistisch ausklingen lassen?
Bitte.
Gehen wir mal davon aus, in Argentinien würde es weiterhin so gut laufen, wie es angefangen hat jetzt nach den Reformen. Dann bleibt das ja nicht auf Argentinien beschränkt, sondern strahlt ja aus die gesamte Welt. Und deshalb ist es nicht nur so, dass wir hier in Österreich oder in Deutschland oder in Frankreich auf den großen Reformer warten müssen, sondern solche Beispiele, die haben ja dann eben eine unglaubliche Potenz, eben auch in andere Länder auszustrahlen. Das mag auch ein Grund sein, warum einige vielleicht das Thema derzeit eher verschweigen oder kaum darüber berichten, weil ihnen das vielleicht unheimlich ist, weil es die eigene Narrative ankratzt. Aber auch von anderen Ländern, das kommen ja hier vom Institut für Weltwirtschaft, das ist unsere DNA, in die Weltwirtschaft zu schauen. Wir können ja als Ökonomen nicht experimentieren, wie die Naturwissenschaftler in ihren Labors. Zumindest sollten wir das nicht mit ganzen Ländern mutwillig, nur um eine Erkenntnis zu gewinnen, mal irgendetwas zu machen. Aber wir können natürlich vom Panel der übrigen 194 Länder sind es wohl, immer wieder lernen, was läuft wo, unter welchen Bedingungen besser und schlechter. Und das gibt uns natürlich die Möglichkeit, hier auch von anderen zu lernen. Und da hoffe ich mal, wenn das stabil bleiben kann in Argentinien und dafür auch die Mehrheiten erhalten bleiben, dass wir dann eben auch da einen anderen Mindset hier in Europa bekommen.
Das ist eine sehr, sehr positive Geschichte. Deswegen habt ihr ja auch Milei nach Deutschland geholt, um einmal ein Zeichen zu setzen. Und deswegen hat das Austrian-Institut dich nach Wien eingeladen, um da ein Zeichen zu setzen. Also Schritt für Schritt in die richtige Richtung. Professor Stefan Kurz, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für dieses ausführliche Interview.
Sehr gerne.
Wir machen heute Abend gemeinsam nämlich die Veranstaltung. Da bin ich dann der Moderator wieder. Und da freue ich mich auch drauf, weil dann sehen wir quasi, wie die Bevölkerung reagiert.
Genau.
Dankeschön.
Gerne.
Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.